Hallo ihr Lieben, buongiorno. Zu Zuckerfrei beginnt im Kopf. Ich freue mich riesig, dass du, dass ihr reinhört. Ich bin Leandra, ich bin Schauspielerin, ich bin Moderatorin und ich bin Sprecherin. Und in diesem Podcast teile ich wirklich ganz viele Tools, ganz viele Hacks rund um das Thema Industriezuckerfrei werden. Und das Thema ist gefühlt in aller Munde. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn ich in den Supermarkt gehe, sehe ich immer häufiger ohne Zucker, zuckerfrei, drehe die Packung um und denke, okay, das stimmt aber auch nicht, weil da sind ganz viele versteckte Zucker drin. Und ja, sich in diesem zuckerfrei oder Industriezucker-Dschungel zurechtzufinden, ist manchmal gar nicht so einfach. Und dafür ist dieser Podcast. Wir sprechen über ganz viele Tipps, ganz viele Tools, ganz viele Hacks rund um das Thema Industriezuckerfrei werden, was wirklich gar nicht nur auf so einer Ernährungs-, ich bleib gesund und fit und nehme vielleicht noch ab und meine Haut wird besser und meine Haare wachsen schneller Ebene ist, sondern vor allen Dingen auch wirklich für deinen Geist ganz viele Mechanismen zu verstehen, warum wir was wollen, sich selber zu analysieren, selber seine eigenen Vorgänge, sein Geist, sein Geisteswesen im Kopf nachzuvollziehen und zu verstehen, welche Zusammenhänge es gibt und auch welche Zusammenhänge Industrien bei uns in gewisser Weise nutzen können, dass wir gewisse Dinge wollen. Ich hoffe, das war nicht zu komplex. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, dass du reinhörst und muss mich schon mal für den Sound entschuldigen. Ich bin hier gerade im Hotelzimmer. Es ist ganz früh morgens am Dienstag und nehme die Folge für dich auf. Ich bin hier gerade bei einer riesengroßen Food-Moderation. Es gibt ganz viele tolle, gesunde Rezepte, ganz viel Inspiration und ich habe jetzt in diesen Tagen auch nochmal so viel gelernt darüber, was man alles essen kann, was alles gesund ist. Und ich habe in diesen Tagen jetzt auch wieder so viel gelernt über Nährstoffe, wie wenn wir uns nährstoffdicht ernähren, einfach wegfällt, dass wir Heißhunger haben, wegfällt, dass wir die Kinderschokolade wollen, sondern wirklich auch Lust haben, zum gesunden Nachtisch möglicherweise gesüßt mit Datteln zu greifen, weil wirklich die Erziehung unserer Darmbakterien, das ist so crazy. Und ich freue mich wirklich von Herzen, dieses Podcast-Interview mit dir zu teilen. Im Podcast war Dr. Ingo Frohböse. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst. Er hat 1000 Bücher rausgebracht, gefühlt, die alle so Megatitel haben. Also der Stoffwechselkompass, 9 Regeln für den optimalen Stoffwechsel, das Turbo-Stoffwechselprinzip und hat jetzt tatsächlich auch ganz viele neue Bücher, wo es darum geht, welche Symptome der Körper zeigt. Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Übelkeit, Sodbrennen, um was das im Umkehrschluss bedeutet, also wie wir das auch ernährungstechnisch übersetzen können. Und es war wirklich so ein spannendes Interview zu Dingen wie viel Obst tut uns am Morgen gut, weil Obst ist ja kein Industriezucker, kann aber in großen Mengen auch dazu führen, dass wir direkt einen ganz hoch angestiegenen Insulinspiegel haben, auch ohne Industriezucker, der uns dann zu Dingen verführt oder auch unsere Laune im Alltag beeinträchtigen kann und was für Möglichkeiten es gibt, auch im Hotel jetzt hier am Frühstück, darüber haben wir gesprochen, oder zu Hause und auch was ein absoluter Super-GAU ist für den Körper und wie das Ganze auch immer auf unsere Psyche niederschlägt. Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Freude bei der Folge. Ich war danach super inspiriert und dachte auch, okay, Wahnsinn, was wir alles beeinflussen können. Also ihr Lieben, ganz viel Freude bei der Folge mit Ingo Frohböse. Hallo Herr Frohböse, ich freue mich wirklich riesig, dass Sie bei mir im Podcast sind. Ich habe gerade gehört, Sie sind Kölner, das freut mich umso mehr. Aber vor allen Dingen wollte ich Sie unbedingt im Podcast haben. Sie haben unglaublich erfolgreiche Bücher über den Stoffwechsel geschrieben. Also Sie sind einfach eine Koryphäe auf dem Gebiet Ernährung, Stoffwechsel. Und ich habe auch gesehen in Vorbereitung auf unser Gespräch, dass Sie ganz viel zum Thema Industriezucker, Zuckermythen, wie das alles funktioniert, warum Fructose gefährlicher sein kann denn je. Mhm. Und ja, deswegen erstmal herzlich willkommen und nehmen Sie uns einmal mit. Warum glauben Sie, ist das Thema Zucker, und ich bin gestern noch an der Werbung von Cola ohne Zucker vorbeigelaufen, das ist ja gerade, warum ist das gerade in aller Munde? Was ist passiert?
Ja, letztendlich ist es ja so, dass die Industrie uns schon ziemlich verführt. Und wir sind auch verführt worden. Die gesamte Gesellschaft ist ja so ein bisschen zuckerabhängig, so kann man es ja fast beschreiben. Weil wir Zucker als Belohnungssystem ja sehr stark in unsere Gesellschaft mittlerweile etabliert haben. Oma und Opa, Eltern schenken natürlich ihren Kindern immer etwas Süßes zur Belohnung. Und deswegen müssen wir uns dringend mit Zucker beschäftigen, weil er so omnipräsent ist. Und genau das ist das Problem.
Warum ist er denn so omnipräsent? Also Zucker ist ja in Tomatensoßen drin. Also wie kam das denn? Haben Sie da so ein bisschen Ja. Einsicht, gab es mal eine Zeit, wo das nicht so war, der Zucker, der überall ist?
Ja, das muss man wirklich sagen. Wir haben ja früher sogar in den Kaffee immer, ich erinnere mich noch an meine Kindheit, da stand immer noch eine Zuckerdose auf dem Tisch, weil eben der Zucker bei weitem nicht so präsent war. Das war damals, als zu meiner Kindheit, war es wirklich eine Ausnahme, dass man viel Süßigkeiten bekam. Man bekam mal eine Tafel Schokolade geschenkt, aber das war etwas Besonderes. Vielleicht zu Weihnachten und zum Geburtstag. Und insofern waren diese Süßigkeiten, die wir heute in den Regalen finden, ja gar nicht so dominant in den Supermärkten und in dem, was wir so auf den Tisch hatten. Auch Kuchen oder Kaffee oder Teilchen, die gab es letztendlich am Wochenende, am Sonntag, weil es etwas Besonderes war und nicht mal so als Pausensnack. Und daran erkennt man schon, ja, die Industrie hat den Zucker für sich erschlossen. Warum? Weil natürlich wir dringend Geschmacksverstärker benötigen, weil das, was wir angeboten bekommen, gerade von der Industrie, ist ja in der Regel nicht mit viel Geschmack ausgestattet. Es ist ja alles beige, es muss ja allen Menschen schmecken. Und da versucht man natürlich gerade über den Zucker die Menschen zu triggern, weil den haben sie kennengelernt. Man hat das Fett weggenommen, weil die Menschen ja sehr sensibel auf das Fett reagiert haben und immer darauf schauen, Kalorien, Kalorien, Kalorien. Und so hat man dann einen anderen Geschmacksverstärker gesucht. Salz war ja auch out, weil er ja Bluthochdruck und alles Ähnliche quasi so ein bisschen provozieren sollte. Und das hat dazu geführt, dass Zucker mittlerweile überall präsent ist. Erzähl mal eine kleine Geschichte gerade auch. Ich weiß, wissen Sie vielleicht auch, einer der größten Ketten aktuell, die einen Salat in einer großen Ketteform quasi in ganz Deutschland präsentieren. Dort gibt es ein sogenanntes Brot. Und dieses Brot beinhaltet, damit es überhaupt schmeckt, etwa 12 Gramm pro 100 Gramm Zucker. Das heißt also 12%. Wenn man sich das mal vorstellt, was das bedeutet, ein Produkt hat 12% an Zucker, da erkennt man schon, dass man dieses Brot, in Anführungsstrichen, was gar kein Brot mehr ist, so schmackhaft machen möchte für uns, dass wir da zugreifen. Und das geht aktuell immer nur über die Zuckerindustrie, die so mächtig ist, dass überall der Zucker platziert ist.
Ja, aber warum, frage ich mich, das denn nicht? Also wo ist der Kern? Warum muss erst dieser ganze Zucker, der Dinge schmackhaft macht, dazukommen? Warum schmeckt denn das Ursprüngliche nicht?
Weil es ein Industrieprojekt ist und oder Produkt ist. Und das versucht man natürlich möglichst billig herzustellen. Und da verzichtet man natürlich darauf, dass man hochwertige Lebensmittel mit Geschmack präsentiert. Nehmen wir nur mal Tomaten. Sie wissen, Tomate und Tomate ist ein großer Unterschied. Ja. Die Industrietomaten sind Wassertomaten, sind Wasserbomben. Die richtig schmeckenden, die finden wir beide in Italien, wo wir sie auf den Märkten natürlich genießen. Ja. Und das gilt für alle anderen Lebensmittel auch. Das bedeutet also, da wir so billige Produkte bekommen, muss man sie, will man versuchen, über die Industrie sie irgendwie schmackhaft zu machen. Und da wir mittlerweile an Zucker gewöhnt sind, wissen wir, da weiß die Industrie, okay, wir müssen dem einen Zuckerbestandteil, einen hohen Zuckerbestandteil geben, weil sonst mögen es die Menschen nicht. Bedeutet also, wir sind umerzogen worden, an den Zucker gewöhnt worden. Und das führt eben dazu, dass die Industrie das immer mehr bedient.
Das heißt, es wird versucht, günstig herzustellen. Günstig herstellen heißt keine hochwertigen, möglicherweise teuren Zutaten, sprich Zucker, damit es überhaupt schmeckt. Aber ich frage mich, wie wir das jetzt hier auseinandernehmen. Ich glaube, ganz viele Menschen wissen das gar nicht. Also also ich frage mich gerade, ist dann eine vollwertige Nahrung an ein gefülltes Portemonnaie gebunden?
Nein, natürlich nicht, Frau Phil. Das ist ja, wir wissen, dass die Kohlrabi manchmal sogar günstiger ist als die billigen Produkte, die in der Industrie, in Anführungsstrichen, billigen Produkte in der Industrie quasi in den Supermärkten angeboten. Relativ betrachtet ist der Kohlrabi und der Kohl und die Möhre immer noch preiswerter als letztendlich das, was wir dort an fair vorgefertigten, verpackten, geschnittenen, vorgebratenen, vorgekochten Produkten natürlich finden. Und insofern, ja, es hängt überhaupt nicht am Portemonnaie ab. Ich glaube, es hängt an der Sensibilität der Menschen. Und vor allen Dingen glaube ich, dass wir über den Zucker nicht richtig kommunizieren. Ich glaube, dass wir große, große Probleme haben, wenn, was ich auch nicht richtig finde, stigmatisieren wir den Zucker immer nur negativ. Wir müssen einen vernünftigen Umgang damit bekommen. Der ist ja nun nicht schlimm, wenn man in einer bestimmten Dosis ihn einfach zuführt. Und das heißt sogar, dass man ihn genießen kann und genießen sollte, allerdings in der richtigen Dosis. Bedeutet also, wir haben verschiedene Faktoren. Es geht nicht über den Preis, da bin ich ganz sicher, wenn man sie ein bisschen Sensibilität hat. Zweitens brauchen wir eine andere Kommunikation im Umgang und wir brauchen eine höhere Sensibilität der Menschen, dass sie erkennen, wo überall Zucker drin ist, um da ein vernünftiges Maß hinzubekommen. Und wenn Sie heutzutage sehen, dass ja schon das Bier, was wir jahrzehntelang fast geschützt haben, indem wir irgendwelche Richtlinien zum Brauen vom Bier definiert haben, mittlerweile ja schon mit Obst angereichert wird, um ein süßes Moment von Mango oder mit Papaya in das Bier hineinzutragen. Da wissen wir, was wir mittlerweile alles geopfert haben. Selbst unsere Bierhoheit haben wir verloren, nur um den Aspekt des Zuckers an die Menschen heranzutragen.
Ich frage mich gerade, Herr Frohbisse, wer bestimmt das denn alles, dass das so ist? Wie konnte denn, wer wissen Sie, wenn jetzt das Bier, Sie kommen aus Köln, das Kölsch, ich frage mich jetzt gerade, wann es da Zucker wird, da wissen Sie, also wer bestimmt diese ganzen Leit- und Richtlinien?
Ja, also wissen Sie dann natürlich, wir auch in Köln, wir haben ja viele Kölschsorten und auch die haben sich mittlerweile verändert. Es gibt in der Tat neben dem klassischen Kölsch mittlerweile Kölsch mit Geschmack. Also mit Geschmack meint mit Frucht. Mit Fruchtextrakten oder ähnlichen Trinken. Und das finde ich fatal. Kann man nicht, also ich kann es nicht trinken jedenfalls. Oder wenn Sie zum Beispiel mal die ganzen Aperitifs sehen, die mittlerweile ja in der roten Farbe häufig getrunken werden. Ja, das war früher der bittere Eingang in das Essen, was völlig weg ist. Und mittlerweile ist es immer ein süßer Eingang als Aperitif in das Essen. Und das sieht man ja flächendeckend, dass alle Menschen zu dem gleichen Produkt mit dem A greifen und mit dem L am Ende. Mhm. Weil das offensichtlich uns sehr schmackhaft gemacht worden ist. Also es liegt in der Tat, muss man sagen, an einem sehr starken Lobbyismus der Zuckerindustrie. Mhm. Wenn ich den aktuellen Landwirtschaftsminister wieder sehe, der sagt, wir haben eine Selbstregulation der Industrie. Natürlich geht das schief, weil die Zuckerindustrie hat natürlich nicht Interesse daran, wenig zu verkaufen, sondern immer mehr. Und deswegen ist natürlich ist auch ein Industrieprodukt und das zahlt gleichzeitig auf die Wirtschaft ein. Und da beispielsweise ja viele der großen Konzerne auch im Süden des Landes angesiedelt sind, ist natürlich auch der aus dem Süden stammende Landwirtschaftsminister, Ernährungsminister, hoch daran interessiert eben, dass das Produkt Zucker auch weiterhin einen hohen Konsum erfährt. Immer auch unter dem Aspekt des Wissens, leider, dass das nicht gesund ist für uns. Wir müssen es ja irgendwann bezahlen, wir Bürger und Bürgerinnen, aufgrund der hohen Krankheitsstatistik. Und das wissen wir ja auch, dass gerade eine hohe Krankheitsstatistik auch dadurch geprägt ist, weil wir einen viel zu hohen Zuckerkonsum haben und eben auch nicht bewusst, sondern immer unterschwellig, wie gerade bei dem Brot erzählt, dass wir es einfach untergeschoben bekommen.
Ja, was Sie kennen sich jetzt unglaublich gut aus. Was sind denn so Konsequenzen von bewusstem, / unbewussten, also nicht gewussten Zuckerkonsum? Was sind Dinge, die passieren können?
Also es gibt ja ganz viele chronische Erkrankungen, die man wirklich zurückführt auf einen viel zu hohen Zuckerkonsum. Nehmen wir mal das Beispiel Diabetes Typ 2. Diabetes Typ 2 ist der klassische lebensstilbedingte Diabetes. Und der ist mittlerweile, früher nannte man ihn den Altersdiabetes, das bekamen nur Oma und Opa. Und mittlerweile ist leider auch bei den Kindern dieser Diabetes schon sehr präsent, das Typ 2. Ist in der Regel immer assoziiert mit einem Übergewicht, also mit einer Veränderung des Stoffwechsels. Selbst bei Kindern und Jugendlichen, die sehr, sehr, sehr dominant immer zunehmend werden, wenn 30% der Kinder und Jugendlichen mittlerweile schon übergewichtig sind, dann wissen wir, dass das ganz viel zu tun hat mit einem viel zu hohen Zuckerkonsum, eben beim Essen, aber insbesondere auch durch die vielen sehr zuckerhaltigen Getränke, die wir eben als Energiedrink oder wie auch immer angeboten bekommen. Und wo wir getriggert werden und immer höhere Dosen auch plötzlich benötigen, so in unserem Leben, weil wir eben immer eine höhere Kaskade durch den Konsum einfach erfahren. Was resultiert daraus? Also Diabetes Typ 2 und das klassische Übergewicht. Eine Stoffwechselstörung ist sehr präsent. Das bedeutet also eine Zuckerstoffwechselstörung. Das führt dann unmittelbar dazu, dass wir natürlich eine Herz-Kreislauf-Erkrankung als Resultat dessen, dass wir einen gestörten Stoffwechsel haben, immer beobachten können. Das bedeutet also Herzinfarkt, Schlaganfälle, auch durch hohen Zuckerkonsum in der Regel immer getriggert. Wir wissen, dass wir sogar selbst bei späteren Erkrankungen wie Demenz oder Alzheimer auch immer damit zu tun haben, dass der Zuckerkonsum in der Kindheit und Jugend einfach zu hoch war. Weil irgendwann müssen wir es bezahlen und insbesondere auch durch eine schlechtere Synthese von Proteinen im Gehirn, durch eine gestörte oder eine Überfluss oder einen überproportionalen Zuckerkonsum, auch das resultiert daraus. Und natürlich ganz viele Erkrankungen der Gelenke, des Bindegewebes. Also letztendlich kann man sagen, dass Zucker mitverantwortlich dafür ist, dass eben viel zu viele gerade Stoffwechselerkrankungen entstehen.
Ich habe gedacht, während Sie das alles so aufgezählt haben, Sie haben schöne Sonne übrigens, ne? Sehe ich hier von wo Sie reingucken.
Köln scheint die Sonne, das ist ja so.
Ich habe gerade gedacht, als Sie es aufgezählt haben, das haben ja ganz viele alle. Alles, was Sie gerade sagen, sind so Dinge, die ich höre, auch von älteren Leuten. Also das ist jetzt gar nicht, das sind so die Dinge, wo man sagt, das kriegt man einfach, was Sie jetzt gerade aufgezählt haben.
Das ist kein Schicksal, Frau Phil, sondern das ist eindeutig Lebensstil. Wir wissen mittlerweile, dass etwa genetisch bedingt, viele sagen ja Schicksal, maximal unsere Erkrankungen zu 7-10% dadurch bedingt sind, dass Oma und Opa uns ein paar Gene mitgegeben haben. Aber wir müssen wissen, und das müssen bitte alle auch, Eltern wissen, dass wenn sie ein sogenanntes sehr zuckerlastiges Verhalten während der Schwangerschaft haben oder sogar noch früher, dann geben sie dem Kind diese Last mit. Wir nennen das ja Epigenetik. Und Epigenetik heißt also, dass wir durch die veränderte Genstruktur auch Kindern eine Last mitgeben durch unser Fehlverhalten vor und während der Schwangerschaft. Also Mutter ist mitschuldig insbesondere. Aber insbesondere ist Mutter und ganze Familie schuldig, wenn wir viel zu früh Kinder daran gewöhnen, eben Zucker als Belohnungssystem in die Kindheit, in die Prägungsphase des Kindes zu integrieren. Du kriegst ein Eis. Hier hast du mal ein Äpfelchen. Da hast du mal ein schönes anderes Obst nochmal. Das triggert und das verändert. Und dementsprechend bitte immer darauf achten, ja, dass wir eben Zucker nicht als Belohnung, sondern als außergewöhnliches Luxusmomentum immer in der Kindheit betrachten sollten, um eben die Gefahr der viel zu frühen Stoffwechselveränderung bei den Kindern nicht einzuleiten durch unser Verhalten der Eltern und dann natürlich auch die Gewöhnung vom Kind immer weiter und mehr und immer weiter und immer mehr zu bekommen.
Ich habe einmal in einem Interview von Ihnen gehört, dass Sie gesagt haben, wenn Obst, dann das sowas wie Beeren oder sowas, dass Sie darauf achten.
Oder saures. Oder auch saures Obst. Ja?
Zum Beispiel grüne Äpfel, haben Sie, glaube ich, auch gesagt.
Oder bitteres Obst. Ja, denn es ist ja so, dass Zucker ja nicht gleich Zucker ist. Wir reden natürlich primär. Das muss ich auch nochmal ganz klar sagen. Zucker ist erstmal nichts Böses. Sondern es ist der Mastersprit der körperlichen Leistungsfähigkeit. Nicht umsonst funktioniert ja auch zum Beispiel das Zückerchen, das Gummibärchen, das Schokolädchen so, wenn wir am Computer sitzen, werden wir relativ schnell wieder frisch, weil wir ein Zückerchen bekommen, damit das Gehirn ein bisschen Nahrung bekommt, um leistungsfähig zu bleiben. Daran erkennt man es. Ja. Zucker ist notwendig. Und alles, was wir an Kohlenhydraten essen, egal ob vollwertig oder nicht vollwertig, führt immer dazu, dass der Körper so runterbricht, dass irgendwann das Zuckermolekül entsteht, was dann in jeder Zelle verarbeitet wird. Das heißt, der Organismus braucht den Zucker. Jede Zelle braucht es. Ja? Und das führt einfach dazu, dass wir dringend darauf überlegen müssen, in welcher Dosis und welcher Qualität führen wir den Zucker zu. Je langsamer er in der Verarbeitung ist, deswegen ist vollwertig immer besser als süß, als nur süß, ja, und schnell verarbeitet, weil es einfach länger dauert und länger sättigt. Das gilt insbesondere aber auch fürs Obst. Und da arbeitet die Industrie natürlich sehr viel eben mit dem sogenannten Fruchtzucker. Nehmen wir mal das große Thema Fruchtzwerge oder ähnliches. Ja? Auch ein Marketing-Tool, wo wir Kinder verführen, auch hier viel zu früh eben Zucker zu konsumieren. Und die Eltern fallen leider auch oft drauf rein, weil Frucht und Obst ist ja gesund. Und ich sage Ihnen eins, und das glaubt man wahrscheinlich da draußen nicht, ich habe nie Obst zu Hause. Ne? Weil eben ich immer auch diese Fructose als sehr problematisch erachte. Und deswegen, die Industrie nimmt auch gerne Fructose, weil sie erst einmal scheinheilig daherkommt. Da steht nicht Zucker drauf, sondern Fruchtzucker. Und das ist erstmal schöner, Heiligenschein. Ist es aber nicht, weil der Fruchtzucker im Körper bestimmte biologische, biochemische Prozesse umgeht, die bei der normalen Zuckerverarbeitung quasi normal wären. Und so landet diese Fructose direkt in der Leber, mästet diese. Und ich habe schon viele Leber gesehen und auch Leberwerte gesehen, die alleinig durch den Fruchtzucker so verändert worden sind, dass man von einer krankhaften Veränderung spricht. Fructose verändert also quasi die Leberstruktur ähnlich wie eine Fettleber oder eine Alkoholleber. Nichts anderes, weil eben die Leberzelle darunter stark leidet. Und daran erkennt man schon, dass gerade wenn ich viel Obst auch sehr früh Kindern in einem süßen Momentum zuführen, indem ich gerade die süßen Obstsorten nehme. Roter oder grüner Apfel ist ein großer Unterschied. Ja. Grün oder braune Banane ist ein Unterschied. Also wenn Obst, dann liebe Leute da draußen, bitte nehmt ein Obst, was wenig Zucker beinhaltet. Oder probiert doch endlich mal wieder bitteres oder saures Obst. Auch das ist Obst. Ja?
Zum Beispiel, können Sie einmal uns ein paar Sachen nennen?
Eine Grapefruit beispielsweise, ja? Oder eine Limone, eine Melone, die eben nicht süß ist beispielsweise. Mhm. Oder eben Zitrusfrüchte, wo man schon schön, die sowieso einen gewissen sauren Charakter haben. Also tendiert bitte eben zu etwas süßer, weniger zu den süßeren, eher zu den bitteren Formen. Und eben, oder wenn schon ein Apfel, dann immer zu den saureren Äpfeln, ja, eben zu den grüneren, zu den Grapefruit-Produkten beispielsweise, weil die sind einfach besser für den Organismus.
Das ist zum Beispiel auch so ein ganz kleiner Tipp oder so ein Hack, den man, glaube ich, ganz wenige machen, ne? Also die dann Trauben zum Beispiel sind ja so richtig full off, die roten.
Ja.
Ne? Also so, ja. Die sagen, naja, das ist kein Industriezucker, das ist schon mal klar, deswegen, oder auch Beeren sind ja dann absolut geeignet, oder? Blaubeeren, Erdbeeren.
Ja, genau so. Also das heißt natürlich, die Erdbeere ist schlechter als zum Beispiel die Blaubeere. Ja. Ja?
Mhm.
Weil die Blaubeere ist, die sogenannte Waldbeere auch, ist eine wunderbare Möglichkeit eben. Deswegen gerade auch der dunkle Farbstoff ist meistens immer ein gutes Zeichen dafür, dass eben nicht so viel Zucker darin enthalten ist. Wirklich immer darauf achten, da gibt's ja schöne Listen auch im Netz, wo kann man mal sehen, welcher Zuckergehalt ist in der Regel in einem Produkt. Und das muss man auch wirklich wissen. Das ist natürlich immer auch von der saisonalen Struktur. Das wissen wir ja von der Weintraube. Sie haben es ja gerade beschrieben. Ja, je älter die Weintraube ist, umso süßer wird sie. Und deswegen ist in der Regel immer das junge Obst das bessere Obst. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Kartoffel. Ja? Bedeutet also, die junge Kartoffel beinhaltet deutlich weniger Einfachzuckermoleküle. Die ältere hat immer ja quasi schon den aufgebrochenen Zucker. Und dementsprechend heißt es, je länger die Kartoffel gelagert wird, umso süßer ist sie. Und das führt dann gleichzeitig zu dem Trigger.
Was sagen Sie denn? Es gibt doch jetzt auch Äpfel, wie zum Beispiel Pink Lady Äpfel, die sogar noch süßer gemacht werden. Also genau das Gegenteil von Ihrem grünen Apfel. Wie sehen Sie das? Ist das wieder ein Industrietrick?
Ja klar, es ist ein eindeutig Industrieziel. Ne? Das heißt, die Zuckerindustrie ist schon in unserer Welt sehr mächtig. Das muss man ganz klar sagen, die großen Zuckerkonzerne. Und das ist eindeutig, dass man den Menschen bedient mit dem, was er an Bedürfnissen hat. Und daran erkennen wir schon, dass wir letztendlich verführt worden sind, aber wir auch die Produkte dementsprechend in der Entwicklung beeinflussen, weil wir dazu greifen. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, sich selber mal zu hinterfragen, selber mal zu reflektieren und selber mal bewusst wieder umzulernen. Ich weiß, dass Umlernen schwierig ist, aber nehmen wir mal das Thema Schokolade. Ja? Natürlich weiß ich, dass die Milchschokolade für viele, weil sie daran gewöhnt sind, also die hellere Schokolade, vielleicht vielen besser schmeckt. Mir nicht. Früher war das auch so. Ich bin ja auch so quasi entwickelt worden. Da gab es keine 80er oder 90% Schokolade. Die gab es nicht. Mittlerweile weiß ich aber, da ich jetzt fast nur noch die dunkle Schokolade konsumiere, wenn ich dann mal zur Milchschokolade greife, erlebe ich diesen Unterschied und kann sie gar nicht mehr essen. Ich habe umgelernt. Und das sollten wir alle vielleicht mal wieder probieren, dass wir alle die Chance haben, umzulernen und einfach uns gewöhnen an andere Produkte. Und das heißt so, ja, wir müssen einfach mal probieren, uns langsam den Zucker herauszuschleichen. Nicht, er soll komplett verschwinden, aber letztendlich die Dominanz, die sollte so ein bisschen deutlich reduziert werden.
Ja, ich finde es so spannend, dass Sie das sagen mit dem Umlernen. Ich habe esse total gern 100%ige Schokolade. Mhm. Und wenn ich die, also eine Süßigkeit für mich, weil ich habe trotzdem diesen Schokoladengeschmack und die ist ja auch so unfassbar gesund. Und egal, wo ich hinkomme, die Leute glauben nicht, also die, das ist, also da denke ich immer, okay, dann ist man noch in diesem alten, helle Schokoladesystem und nicht die unglaubliche, wertvolle, dunkle Schokolade, die ja auch super gesund am Ende ist.
Ja, genau so, weil der Kakaoanteil ist da höher und der Kakaoanteil ist ja das, was die Schokolade so gesund macht. Da sind Polyphenole drin, da sind Antioxidantien drin, das ist ja das, was so schön ist. Aber wenn Sie zum Beispiel mal die ganzen Produkte, die Kinder angeboten sehen, da werden, da ist nicht keine dunkle Schokolade. Die ist ja auch noch teurer. Deswegen auch hier wieder Preis der Industrie, da ist die Marge viel höher, natürlich, als wenn Sie dunkle Schokolade nehmen würden. Und so kriegen die Kinder immer diese billige Milchschokolade, die ja dann wirklich auch die Kinder dann wiederum triggert, langfristig immer zu dieser Milchschokolade zu greifen. Aber wenn Eltern auch hier darauf achten würden, ihnen die bessere, die hochwertige Schokolade zu nehmen, dann wäre es auch kein Problem. Sie können immer noch Schokolade essen, aber eben dann die richtige. Und das Gleiche gilt auch zum Beispiel fürs Eis, ja, man sollte dann vielleicht weniger das Fruchteis nehmen, sondern viel eher vielleicht das Milcheis in irgendeiner Form nehmen. Also versuche mal so ein bisschen andere Eissorten auch einzuführen, eben nicht die süßere Variante. Also man kann schon schönere Sachen machen. Es muss nicht Stracciatella sein, ja, weil auch da ist billigere Schokolade drin. Aber wenn man beispielsweise mal, wenn auch in Italien, weniger Frucht auch über das Eis konsumiert, dann hat man schon viel, viel Gutes getan. Und wenn man eine schöne Schokolade aus Schweizer Schokolade nimmt, ich möchte das Produkt vielleicht nicht nennen, aber kann man machen, so eine Valrhona-Schokolade nimmt, beispielsweise, oder Valrhona-Eis, das ist ein ganz anderer Geschmack, eine Explosion. Da muss man auch dann gar nicht so viel von essen, weil eben die Nachhaltigkeit dieses Produktes viel intensiver ist und ich somit viel reduzierter auch konsumiere in der Menge, weil einfach der Geschmack ein ganz anderer ist.
Ja, ich frage mich gerade mit Ihnen im Gespräch, wenn dieses Wissen doch da ist, also diese kleine Wahl zwischen dem grünen und dem roten Apfel oder dass man generell grün und lila gute Farben sind bei Obst.
Genau.
Oder diese Wahl auch im Eis oder dass man etwas Hochwertigeres nimmt, was dann länger auch auf der Zunge nachhalt. Wenn doch dieses Wissen da ist, warum ist, wenn wir jetzt beide zusammen in den Supermarkt gingen, sähe das, würden wir diese ganzen Regale sehen? Also das ist ja total in der unteren Zahl und ich weiß in Ihrer ganzen Arbeit, Sie beraten, Sie geben Vorträge dazu. Also ich frage mich immer, wieso ist das denn dann so? Und auch jetzt Bildungsbürgertum oder gebildete Eltern, das nicht mit der Intelligenz oder mit dem Bildungszugang zusammen, machen das trotzdem oft so, wie Sie es gerade beschrieben haben, mit der hellen Schokolade. Woran glauben Sie, liegt das denn?
Also wir haben in der Tat Umsetzungsprobleme, glaube ich. Das ist so das Entscheidende. Aber wir haben nicht unbedingt ein Kompetenzproblem, gerade auch in der Situation, dass wir ja viele Menschen haben, die auch wirklich sehr gebildet sind und trotzdem eben ihre Kinder dann weiter verführen. Und ich sehe das, ich bin immer im Sportverein und dort sind immer viele Kinder, kommen am Nachmittag zum Sport. Ja? Und immer, was ich erlebe, Mama und Papa haben immer eine Schale, eine Plastikschale mit dabei, wo immer ein Stückchen Obst drin ist. Kind, du musst mal essen. Kindchen, und hier, jetzt hast du dich schon belastet, hier nochmal.
Ja.
Ist ja so. Also immer haben wir was dabei, als wenn Kind immer essen müsste. Ja, Kind hat nicht Hunger, es ist zum Hunger verführt worden. Wir haben also so ein bisschen die Basis, was ist wirklich notwendig und was gebe ich dann den Menschen, und gerade den Kindern, um einigermaßen doch den Tag vernünftig zu überstehen. Und das braucht eben nicht ständig eine Zufuhr von Energie und von Zucker, weil Kind hat genügend Energie, ja, in der Regel. Und wenn ich dann sehe, dass dann auch immer natürlich das süße Äpfelchen mit dabei ist oder das Eis als Belohnung mit dabei ist, ne, dann haben wir offensichtlich verlernt, den Kindern beizubringen, dass es anders gehen sollte und anders gehen muss. Dass es eben nicht immer so sein darf. Und dann fallen wir auch nicht immer auf die Lautstärke der Kinder hinein, sondern, und das müssen wir einfach lernen, müssen wir Grenzen setzen. Vielmehr, ich glaube, das sollten Eltern mal verstehen, dass wir mehr Grenzen haben setzen sollten, auch im Zuckerkonsum insbesondere, weil das ist das. Wir haben die Kinder so erzogen, wie sie sind. Also wenn wir uns darüber wundern, dass es so ist, haben wir es letztendlich versemmelt. Wir Eltern, wir Großeltern, wir Paten oder wie auch immer. Und das ist einfach, dass wir auch verantwortlich dafür sind, dass es gerade so ist und die Industrie uns beliefert. Obgleich eben wir die auch gleichzeitig die Sensibilität nicht dafür haben, anders reagieren zu müssen. Weil natürlich die Industrie über die Werbung und immer so ein wenig alles so schön darstellt, so bunt und so glänzend. Und deswegen würde ich mir schon in der Tat ein Werbeverbot für Kinderernährung dringend wünschen. Ich würde mir eine Zuckersteuer wünschen, wie wir es in England beispielsweise haben, die einen großen Erfolg gebracht hat. Und ich würde mir dann auch wünschen, dass diese Zuckersteuer gleichzeitig ins Gesundheitswesen zurückgeführt wird, um dort eben die ganzen chronischen Erkrankungen, die aus dem Zuckerkonsum heraus resultieren, eben mitzufinanzieren. Und dann würden wir auch nicht mehr über höhere Krankenkassenbeiträge reden müssen, weil dann hätten wir sie allein über die Zuckersteuer wunderbar kompensiert.
Ja, das wäre ein gutes System. Müssen Sie mal irgendwie anbringen, weil irgendwie jeder gewinnt, so hört sich das an. Ich habe mir gerade auch gedacht, als Sie über diese Produkte geredet haben, kennen Sie diese Quetschies zufällig für Kinder?
Furchtbar. Also ich schreibe gerade ein Buch und ich beschäftige mich in der Tat mit Quetschies. Ja? Und man sollte sie wirklich selber machen. Denn die Quetschies sind ja haben zwei große Probleme. Erstens, Kind muss nicht mehr kauen. Ganz schlecht. Warum? Weil damit beispielsweise die Kieferentwicklung deutlich leidet. Ja, das heißt, wir müssen uns nicht wundern, dass irgendwann jedes Kind mal eine Zahnprothese bekommen hat, wenn es immer mit Quetschis gefüttert wird, konsumiert, weil wir einfach eine völlig falsche Entwicklung von Zähnen und Kiefern dadurch bekommen, dass dieses täglich so geschieht. Wichtig, meine liebe Eltern, ihr könnt Geld sparen, wenn ihr endlich Kinder wieder auf einem vernünftigen, sauren Apfel kauen lasst. Ja, das ist schon mal das Erste.
Ja, ne? 3 Euro, so ein Quetschi, könnte man ein ganzes Korb oder so einen ganzen Apfel...
Ja, oder? Und das Zweite ist, das Zweite ist natürlich, sie sind billig produziert und werden teuer verkauft und sind natürlich wahnsinnig zuckerhaltig. Auch hier sind zwar Obst und Gemüse drin, aber so verändert, dass eben der hohe Zuckeranteil das Produkt wirklich schon hochgefährlich macht. Und Quetschis, auch ein klassisches Industrieprodukt, Kind kann nuckeln, ja, und kriegt einen Zuckerschock. Ein Beispiel vielleicht auch nochmal, denn ich bin ja für viele Hotels unterwegs und ich frage mich wirklich morgens, wenn ich da im Hotel bin, wie gerade Frauen insbesondere, Mütter auch insbesondere, dann zum Tisch gehen mit einem wahnsinnig überfüllten Obstteller. Sie essen ja fast nichts anderes als einen Obstteller, weil Obst ist ja gesund ab frühen Morgen. Ja? Und da essen wirklich morgens Menschen am Buffet 3, 4, 5 unterschiedliche Obstsorten. Das ist in der Summe so, als wenn sie jeden Morgen eine Tafel Schokolade konsumieren würden. Sie denken aber nicht drüber nach, weil ja immer der Glaube ist, aha, ich tue mir etwas Gutes, spare Kalorien, ist gut für meine Figur. Alles ist falsch. Ein völliger Mythos, sondern ganz im Gegenteil sogar. Man verändert den Stoffwechsel, er wird getriggert auf einen Zuckerkonsum. Diabetes wird damit klar gefördert und das führt langfristig zu einem klassischen metabolischen Syndrom. Und genau hier, auch hier wieder, die Industrie bedient es. Und selbst gebildete Menschen in 5-Sterne-Hotels greifen dann zu dieser Zuckerbombe am frühen Morgen. Und das geben wir unseren Kindern ja weiter. Da haben offensichtlich in der Kommunikation noch große Defizite, was Lebensmittel betrifft.
Ja. Was würden Sie denn, wenn Sie im Hotel sind, frühstücken?
Also ich beginne jeden Morgen immer mit einem großen Zitronenglas, ne? Also mit einem Glas Wasser und Zitrone, sauer, basisch insbesondere. Und ich nehme in der Regel immer ein vernünftiges Müsli. Dann mehr brauche ich an sich nicht. Mein Müsli besteht in der Regel aus Kürbiskernen, aus Hanfsamen, ein bisschen... ich nehme mal Sesam oder sonst etwas, ein paar Körner dabei und ich nehme Weizenkeime als wichtigste Vitalstoffquelle, völlig geschmacksneutral, auch fast ohne Zucker und ich nehme Haferflocken und das war's. Ich würde also niemals beispielsweise, ich habe ja gesagt, bei mir gibt's zu Hause kein Obst, würde niemals so Toppings oben drauf machen, ja, noch eine Beere und noch braucht der Organismus doch nicht. Das braucht nur, vielleicht optisch ist es schöner, aber das für den Organismus ist es völlig irrelevant. Ich esse natürlich auch gerne ein Brot, aber wenn dann ein hohes, selbstgebackenes Sauerteigbrot, ja, weil das ist die
beste. Sauerteig besser?
Sauerteig ist doch deutlich besser.
Als
normales Weizenbrot produziert oder auch als Hefe beispielsweise. Nein, wirklich ein klassisches Sauerteigbrot. Ich habe ja zu Hause auch bei mir im Kühlschrank ein Herrmännchen. So heißt das ja. Kennst du ein Herrmännchen?
Das sind doch die vom Sauerteig, ne?
Die Kultur, die ich alle 2 Tage immer füttere, ja. Weil wir unser Brot natürlich selber machen und das ist sicherlich die beste Qualität des Brotes und so sollte man wirklich auch handeln. Ja? Das ist viel preiswerter als das überteuerte Brot in den Bäckereien. Das kann man selber machen und das ist total simpel. Also wir machen 2, 3 Brote in der Woche und das höchste Qualität, da wissen wir, was drin ist, vor allen Dingen kein Zucker.
Ja, es ist auch so spannend. Also Sie haben mich jetzt inspiriert, ich werde jetzt auch wieder Sauerteig, ich habe mal so Saatenbrot gemacht. Ich war auch letztens, habe ich einmal aus Interesse bei Lidl bei den Bio-Brötchen, wo man denkt, das sind ja dann Bio, ist besser. Und es war so verrückt, was da alles für eine Liste an Zucker drin ist. Aber das ist genau dieses Prinzip, was Sie beschrieben haben. Billiges Brötchen, billige Zutaten, Aufwertung durch den Zucker, dass es dem Verbraucher schmeckt, oder?
Genau. Ja, mehr ist das nicht. Genauso. Die triggern uns in der Tat so, dass wir immer auf Zuckerprodukte reinfallen. Und dann werden wir in Anführungsstrichen, aber das schmeckt ja so lecker. Aber wir konsumieren eben deutlich mehr. Ich habe es ja gerade beim Obst schon mal auch beschrieben. Wir werden überall verführt, immer in die Zuckerrichtung, weil wir aber auch es zugelassen haben, dass es so ist. Ja?
Aber wie meinen Sie das? Wie haben wir das zugelassen?
Ja, indem wir uns auf die Straße des Zuckerkonsums begeben haben. Wir könnten uns ja auch auf die Straße der Bitterstoffe begeben, aber Bitter gibt es zum Beispiel gar nicht mehr. Schauen Sie mal, das ist ja quasi der Gegenpol von süß. Ja. Und wenn Sie jetzt mal überlegen, dass man die Bitterstoffe aus Gemüse mittlerweile schon rauszieht, dass man versucht, den Radicchio schon süßer zu machen, damit er weniger bitter schmeckt, damit die Menschen ihn konsumieren, sieht man, wo wir uns hinbewegt haben. Wir haben also letztendlich so ein bisschen die Sensorik für die unterschiedlichen Qualitäten komplett verloren. Und wir sind eindeutig in die falsche Richtung gelaufen worden. Und die Industrie würde das natürlich bedienen, wenn wir viel bitterer konsumieren würden. Aber danach haben wir keine Nachfrage. Und so haben wir auch selber es mit zu verantworten, dass es gerade so ist.
Was würden Sie jetzt sagen zum Ende des Podcasts? Was sind denn so gute Routinen? Zum Beispiel weiß ich jetzt, ich kann mir vorstellen, wer den Podcast hört, wird jetzt immer darauf achten, den grünen Apfel, nicht den Pink Lady Apfel, der noch gesüßt ist. Dann das Müsli, wo Sie Hanfsamen drum haben, Kürbiskerne, Haferflocken und Haferkleie, wo Sie dann nicht noch Obst oder Honig oder obendrauf oder Apfel reinschneiden, das ist gesund. Was sind so Dinge, die Sie tun und was sind vielleicht so Mythen, wie andere sie tun? Weil ich glaube, das, was Sie genannt haben, ist schon unfassbar hilfreich für jemanden, der das hört. Weil man weiß dann, ist es schlecht, aber man weiß so wenig um die clevere Alternative, die im Alltag so gut integrierbar ist, wie bei Ihnen jetzt.
Also wichtig ist bitte, achten Sie gerade bei den Getränken, dass dort wenig Zucker drin ist. Also verzichten Sie auf Limonade. Schauen Sie, dass wenn Sie Lebensmittel konsumieren oder auch eben Alkohol zum Beispiel konsumieren, dass er eben vielleicht als Aperitif oder auch als Drink oder abends zum Abendessen der Wein, dass dort eben wenig Zucker ist. Bedeutet also, dass ich immer sagen würde, lieber den Weißwein zu nehmen, weil der ist viel besser und das auch als Aperitif zu trinken. Zweitens, obgleich Alkohol natürlich zu Recht auch gerade in der Diskussion steht. Und ich möchte auch wirklich darauf hinweisen, dass ich kein Freund bin, regelmäßig eben Alkohol zu konsumieren, aber als Konsumgut, als Genussgut sollte er auch nicht komplett verneint werden. Wichtig ist, dass Sie bei Tee darauf achten, dass eben nicht der Früchtetee, der Weihnachtstee, der Ostertee getrunken wird, weil das sind genau auch diese Trigger wieder. Ja, und wenn Sie mal sehen, was da drin ist, gerade auch wenn man durch die Straßen läuft, an den Teekontors oder wie sie alle heißen, vorbeiläuft, dann bitte den schwarzen, den weißen oder den grünen zu sich, nicht den Früchtetee. Ja? Auch wenn er noch so schön als Hagebutte oder wie auch immer beschrieben wird, nein, auch der triggert natürlich sehr stark eben das Phänomen Zucker. Und daran erkennt man schon, ja, wir müssen einfach sensibel sein im Umgang mit Produkten, auch wenn wir sie erst einmal vordergründig als sehr gesund angeboten bekommen, haben sie eben doch viele, viele Nachteile. Und da muss man abwägen, Nachteile und Vorteile. Ich würde niemals quasi eben einen Früchtetee konsumieren und schon gar nicht einen saisonalen Tee, der einfach dann komplett in die süße Richtung strukturiert wurde. Wenn Milchprodukte, immer darauf achten, wie viel Zucker ist darin. Auch Milchprodukte haben ja mittlerweile, schauen Sie mal auf die Hafermilch oder auf die anderen milchähnlichen Produkte, auch da ist ja wahnsinnig viel Zucker mittlerweile drin, weil es ist ja auch sonst geschmacksneutral oder schmeckt erst gar nicht. Also auch hier bei Hafermilch, Sojamilch, Mandelmilch, immer darauf achten, wie viel Zucker ist dazugeführt. Gleiches gilt insbesondere auch für Joghurts oder für Quarks. Immer darauf verzichten, dass man Naturjoghurt, Naturquark, und da ist wirklich nicht entscheidend, wie viel Fett da drin ist. Ob da 0,0 oder 3,5, was viele Menschen ja schon als komplett Fett betrachten würden. Nein, lieber die 3,5er natürliche Quelle nehmen als die 0,0er, die geschmacksneutral ist, wenn man denen keinen Zucker zuführen würde. Und deswegen führt die Industrie selbst bei 0,0 eben Zucker hinzu, damit es überhaupt schmeckt. Gilt für Joghurt, gilt für Quark, gilt für den griechischen Joghurt insbesondere auch und. Und gerade der Joghurt nach griechischer Art, der ist auch hier hochgefährlich. Was Honig, wirklich auch nur und gerade Marmelade sehr, sehr dosiert. Und wenn, dann immer darauf achten, was ist, steckt wirklich da drin. Und mittlerweile gibt es ja zum Glück auch einige Marmeladen, die reduziert sind, was die Zuckerqualität betrifft, ohne dass sie Geschmack verloren haben. Es gibt ja auch hier Alternativen. Und das gilt insbesondere auch die Alternativen, denn auch wenn ich Agavendicksaft nehme zum Süßen oder ähnliche Dinge, liebe Leute, ist das immer noch Zucker. Ja, der kommt zwar aus der Agave und nicht aus der Zuckerrübe, aber das macht den Zucker nicht besser. Und es verändert sich nur in der Qualität. Auch hier bitte immer draufschauen, was steckt da eigentlich hinter. Und vor allen Dingen bitte verzichtet auf industriell vorgefertigte Gerichte. Also kocht lieber selber. Ja? Weil wenn ihr selber kocht, habt ihr es in der Hand, wie viel an bestimmten Dingen da drin sind. Ihr würdet doch niemals ein Produkt überzuckern, übersalzen, überfetten, in Anführungsstrichen, wenn es denn für euch selber angerichtet wird, ihr selber kocht, weil ihr habt die Sensibilität und es gibt keine einzige Möglichkeit in unserem Leben, außer beim selber Kochen, dass wir alles im Griff haben. Und deswegen ist für mich einer der Schlüssel, das selber Kochen, weil das ist an sich der erste Weg zur richtigen, gesunden Ernährung.
Ja, total. Unterschreibe ich alles. Das müsste man so als Leitfaden überall, wo diese ganzen Zuckerstraßenplakate sind. Aber würden das viele so machen wie Sie, dann hätten, glaube ich, viele Leute auch keinen Job mehr, habe ich gerade gedacht.
Ja, das glaube ich.
Ne, also, und es werden auch, ne, also wenn man sich das mal weiterdenkt, von der ganzen Zuckerindustrie zu den ganzen Krankheitsberufen, die es gibt,
sortieren,
bis zu den Krankenkassen. Also es haben sich ja ganz Berufswelten ergeben, auch an Erfindern, Zuckernamenserfinder, also das ist ja verrückt im Grunde genommen. Aber auf so einem, eigentlich kann man sagen, Schaden von anderen, oder?
Leider ja, und das ist auch, fasst das mal in einem Satz zusammen. Niemand da draußen hat Interesse, dass wir gesund bleiben. Ausrufezeichen. Außer wir selber. Sondern wir sind letztendlich ein Produkt, was die Gesellschaft braucht, damit wir konsumieren. Und der Konsum führt einfach dazu, dass wir dann daraus auch die verschiedenen Systeme bis hin zum sogenannten Krankheits- oder Gesundheitssystem, auch das ist ja eine Industrie, eine Gesundheitswirtschaft, so nennen wir sie ja aktuell. Und die bedienen wir mit unserem Verhalten, mit unserem Lebensstil, mit unserem Fehlverhalten. Und deswegen hat niemand daran Interesse, dass wir gesund bleiben, außer wir selbst. Wir sollen konsumieren, nicht sterben, aber so ein bisschen dahin siechen, das ist ganz schön für die Industrie.
Ah, Herr Frobes, ich freue mich so, dass ich Sie im Interview hatte. Ich finde, Sie bringen die Sachen so auf den Punkt und gar nicht, dass es irgendwie, also es ist so ganz klar und auf den Punkt und allein jetzt diese Entgegenstellung von was man isst und dieser grüne Apfel statt der rote. Also ich freue mich auf Ihr Buch. Wann kommt das raus, das neue Buch?
Welches denn? Ich schreibe ja ständig neue Bücher.
Ja, das neue jetzt mit den Quetschis. Das habe ich gedacht.
Ach so. Also ich hab gerade ein schönes Buch, was vielleicht auch für viele sehr interessant sein könnte. Ich habe ein neues Buch, das ist am 2. Januar erschienen. Das Buch heißt Die Stimme unseres Körpers. Was beschreibe ich da drin? Ich beschreibe da drin, dass eben viele Signale unseres Körpers wir nicht hören oder verstehen. Wir verstehen die Sprache des Körpers nicht mehr. Der sagt uns nämlich, verzichte bitte auf den Zuckerkonsum. Zum Beispiel, indem wir bei einer ungesunden Ernährung plötzlich Hautveränderungen erfahren. Ja, die Haut verändert sich. Wir haben rote Flecken beispielsweise. Oder wir haben einen Reizmagen, Reizdarm. Oder wir haben Sodbrennen. All das sind ja typische Reaktionen, die wir verstehen müssen, als durch unseren Lebensstil und durch unsere Ernährung getriggerten Veränderungen, wo der Körper einfach sagt, hab Acht, ich erzähle dir gerade was. Und das decken wir zu, indem wir dann pharmazeutische Hilfsmittel nehmen, wo das Symptom nicht auftaucht. Und dieses Buch habe ich geschrieben, um so ein bisschen mit der Körperwahrnehmung zu erlernen, zu erfahren, welche Merkmale sind das, wie spricht der Körper, was ist wirklich Hunger und Durst, warum habe ich Blähungen, warum habe ich ein Herzrasen, warum habe ich plötzlich ja Schmetterlinge im Bauch, was ist das eigentlich? Das habe ich dort beschrieben als die Stimmen des unseres Körpers.
Ja.
Und das gibt so ein bisschen mir den Weg, oder zeigt, soll den Menschen wieder den Weg zeigen, wieder zu sich zurück und zum eigenen Empfinden zu kommen und es nicht abzugeben an Digital Devices, die mir dann sagen, ob ich 10.000 Schritte gelaufen habe, ob das gut ist. Nein, ich blicke nach innen und nicht nach außen auf äußerliche Werte. Das ist das, was mir sehr am Herzen gelegen hat. Das ist ein richtig schönes Sachbuch geworden, bei Uhlstein am 2. Januar entschieden. So, was mache ich aber jetzt mit dem anderen? Das heißt, wird Bärenstark heißen. Und das erscheint im Oktober. Und da beschreibe ich zum Beispiel, dass man Quetschis selber machen kann, aber dann auch so, wie sie sein sollten. Und ich beschreibe letztendlich, wie Kinderernährung und stoffwechselfördernde Ernährung und auch wachstumsförderliche Ernährung sein sollte, um die kindliche Entwicklung als Eltern zu unterstützen. Und dort gibt es dann bestimmte Helden und Heldinnen, die das Ganze so erläutern und erklären. Und das erscheint also quasi im Oktober.
Ach, wie schön. Und das ist für Eltern, die sich informieren wollen und
ja.
die Veggies an jeder Ecke, die ja dann als gesund gelten und die Eltern
genau.
machen. Das
ja, ja ich habe das ja gerade schon mal besprochen. Wenn wir zum Beispiel den Kindern wie so Quetschis geben und verlernen ihnen damit das Kauen, ja? Kauen ist ein ganz wesentlicher Vorgang, die Natur uns mitgegeben hat, die Evolution uns mitgegeben hat. Und durch Quetschis oder durch andere Säfte oder Breie verändern wir das. Und damit haben wir eben große Probleme, was die Zahnentwicklung, die Kieferentwicklung, die Gesichtsentwicklung betrifft, ja? Und das müssen wir wissen, dass das Konsequenzen hat, wenn wir als Eltern bestimmte Entscheidungen treffen. Die sollten wir immer hinterfragen.
Ja. Herr Frohböse, danke, dass Sie da waren. Wirklich,
gerne. Ich
freue mich, dass Sie Ihre Arbeit machen. Ich hoffe wirklich, dass Sie noch an ganz vielen Bühnen sprechen, weil davon können gar nicht genug Leute erfahren. Und Sie haben auch einen YouTube-Kanal. Ich werde das alles verlinken. Da sind auch diese kurzen, knackigen Videos, wo man so im Vorbeigehen ganz viel lernen kann. Also danke für Ihre Arbeit und für
gerne.
Dass Sie da waren.
Ihr Lieben, ich hoffe, es war eine spannende Folge für euch. Ich fand super inspirierend, auch zu hören, was Ingo frühstückt. Also ich finde immer total spannend, was Menschen frühstücken. Und ich bin ja gerade auch im Hotel. Und es war so interessant für mich, das Essverhalten wirklich zu beobachten. Was draufkommt, wer was nimmt. Also es ist super spannend. Und auch vielleicht für dich im Alltag zu beobachten, wenn ich jetzt sowas frühstücke, wie zum Beispiel ein Frühstück mit ganz viel Leinsaat, Chiasaat, vielleicht Haferkleie noch dazu, also voller Ballaststoffe. Wie bin ich dann den ganzen Tag? Wie fühle ich mich? Habe ich vielleicht Hunger? Bin ich vielleicht der Typ, der nach Haferflocken Heißhunger hat? Und ja, ihr Lieben, ich freue mich riesig, wenn ihr bei Ingo vorbeischaut. Der teilt wirklich so coole Videos, auch bei YouTube über Zucker. Wirklich, schau so gern vorbei. Auch seine Bücher. Alleine das über den Stoffwechsel zu wissen, wann man was macht, was den Stoffwechsel anregt, was ja auch für jemanden, der möglicherweise abnehmen will oder vielleicht mehr Energie haben will, super spannend sein kann. Schau da total gern vorbei. Ich habe dir alles zu Ingo in den Shownotes verlinkt. Und wenn du magst, schau auch super gern bei mir vorbei. @zuckerfreibeginn im Kopf. Da teile ich ganz viele Rezepte, ganz viele Tipps, ganz viele Tools und Hacks im Alltag. Ich habe gestern eine zuckerfreie Mohnschnecke geteilt. Mein Gott, ist die lecker, wirklich. Und Mohn ist so unterschätzt. Mohn ist auch so ein Superfood, was man noch so ein bisschen altbacken manchmal irgendwie gefühlt verbindet. Aber Mohn ist so gesund und Mohn erdet und Mohn hat auch unglaubliche psychogene Wirkungsweisen. Also ihr Lieben, ich umarme euch. Wir sehen uns, wir hören uns bei Instagram @zuckerfreibeginn im Kopf oder bei YouTube mit ganz vielen Rezepten. Oder wenn du magst, natürlich auch hier wieder im Podcast, da kannst du super gern kommentieren. Ich freue mich wirklich von Herzen auch über Wünsche, was für Themen, was für Gäste, was würde euch interessieren. Also ihr Lieben, ich wünsche euch jetzt eine ganz, ganz schöne Woche. Ich bin jetzt auch in den nächsten Tagen fertig und freue mich dann wieder zurückzufahren und wieder in meine Routine reinzukommen. Erzähle euch auf jeden Fall dann mehr und teile auch mehr. Ich umarme euch, ihr Lieben. Alla prossima. Denn zuckerfrei beginnt im Kopf. Deine Lea.